Gemeinsam unterwegs sein, das ist so unsere Predigtreihe, die wir jetzt im Februar gestartet haben, die uns begleiten wird, auch bis Ostern. Better together, also miteinander geht es einfach besser oder besser gemeinsam wie einsam. Und das ist, was Gemeinde ja eigentlich ausmacht, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir miteinander unterwegs sind, miteinander mit Gott und miteinander auch als Menschen, die diesem Jesus folgen. Schon in der biblischen Weisheitsliteratur im Alten Testament, im Buch der Prediger, steht ein sehr weises Wort. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur, die reißt nicht entzwei. Ich finde es ein wunderbarer so Grundgedanke, besser zusammen unterwegs zu sein. Und der Prediger spricht von einer dreifachen Schnur. Und für mich ist das immer so ein Bild für wir als Menschen zusammen. Aber wenn Gott mittendrin ist, dann ist es wie so ein festes, unzerstörbares Tau, das uns einfach trägt, indem wir nicht so schnell aus der Bahn geworfen werden können. Die letzten Jahre haben uns sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig Gemeinschaft für uns Menschen ist. Nicht nur so digital präsent zu sein, weil digital war ja auch während Corona vieles möglich, aber was wir gemerkt haben, ist, dass wir die Begegnung brauchen. Die Begegnung von Angesicht zu spüren, da ist nicht ein Bildschirm vor mir, aus dem die Person rausstrahlt, sondern da ist einfach lebendig der andere real dabei. Und wir haben gemerkt, dass diese Zeit Spuren hinterlassen hat. Wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen in Heimen, im Krankenhaus oft alleine, einsam gestorben sind, man fragt sich, wie ist so etwas möglich überhaupt, dass Kinder, Jugendliche, man weiß bis heute, Schäden davon getragen haben von dieser herausfordernden Zeit. Und wir haben das eine ganz sicher gemerkt durch diese furchtbare Pandemie, dass wir Beziehung brauchen, dass das Miteinander enorm wichtig ist, diese Begegnung miteinander notwendig ist. Wir können nicht als Menschen individuell alleine unterwegs zu sein. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der der Individualismus zunimmt, in der das Ich oft mehr im Mittelpunkt steht als das Wir. Und auch in der digitalen Welt kannst du auf Facebook viele Freunde haben. Du kannst tausende von Freunden haben und kannst trotzdem eigentlich sehr einsam sein, wenn du nicht wirklich Menschen hast, denen du hautnah, sage ich einfach mal so, begegnest. Und da merken wir, gemeinsam unterwegs zu sein, ist enorm wichtig und ist auch ganz entscheidend für unser Leben. Und heute geht es um diesen Gedanken unter dieser Überschrift beziehungsweise Leben. Also in Beziehung leben und in diesem Miteinander dann noch auch weise unterwegs zu sein in einer guten Form. Und ein Grundgedanke, auf den ich nachher zurückkommen will, es ist ja so die Frage auf der einen Seite, ja, warum ist das so wichtig? Warum sind Beziehungen für uns wichtig? Und die zweite Frage ist ja dann auch, wie gelingt es? Und bei dieser zweiten Frage werde ich dann mit uns die Jahreslosung anschauen, die uns als Christenheit in diesem Jahr begleitet. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und da merken wir, das hat schon ganz viel mit dem Wie funktioniert eigentlich Beziehung und Gemeinschaft in guter Weise. Und mein erster so Gedanke, der mir kam bei diesem Thema, ist dieses Wahrnehmen, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft. Das ist etwas, was so tief grundlegend in uns Menschen angelegt ist. Das ist so nicht eine Option, du kannst einem nicht sagen, naja, ich bin wahrscheinlich nicht so geschaffen zur Gemeinschaft. Ich glaube, dass es von Gott in unserem Leben so angelegt ist, wir sind auf Gemeinschaft hin, ich sage mal in unserer Grund-DNA, als Menschen angelegt. Und es gilt für jeden, ob du introvertiert bist oder extrovertiert bist, ob du sagst, naja, manchmal fällt mir nicht so leicht, aber wenn du ganz ehrlich bist, willst du trotzdem nicht immer allein und nur für dich sein. Trotzdem tut dir es gut, wenn dich jemand sieht, jemand wahrnimmt, jemand dich grüßt, jemand dich anspricht. Wir können ohne diese Ansprache eigentlich nicht leben. In diesem Ich alleine geht es nicht. Wir sind geschaffen auf das Miteinander, auf das Du, auf das Wir. So sind wir Menschen angelegt. Ich bin vom Grund her jemand, der braucht nicht immer so viele Menschen um mich. Manche können das gar nicht so wahrnehmen, aber es ist so. Ja, ich kann auch mal ganz gut für mich alleine glücklich und zufrieden sein und trotzdem auf die Dauer hat es gar keinen Wert und keinen Sinn. Selbst in dem, wenn wir sagen, wir brauchen jetzt nicht so viel. Wir brauchen dieses Miteinander, diese Beziehung. Warum? Wir glauben an den einen Gott. Wir sind Menschen, die sagen, wir glauben nicht an viele Götter, wir glauben an einen Gott. Und dieser Gott, der sich schon im Alten Testament offenbart hat, ich bin, der ich bin. Aber schon im Schöpfungsgedanke, im ersten Buch Mose, lesen wir, wie dieser Gott sagt, auf, lasst uns, wir wollen Menschen schaffen. Man merkt, dass selbst in diesem einen Gott, da ist etwas von Pluralität, da ist nicht ein einsamer, einer Gott, sondern Gott offenbart sich uns in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und trotzdem ist da eine wunderbare Einheit und Katharina hat vor ein paar Wochen, finde ich, einen ganz klasse Satz gesagt, da gibt es keine Eifersucht in der Dreieinigkeit. Ja? Also so dieses, Gott schafft es in wunderbarer Weise, in Beziehung zu leben, einer zu sein, und doch in einer Vielfalt. Ein Gedanke, der meinen Kopf, der will da nicht so ganz rein. Und trotzdem nehme ich es wahr. Und da spüre ich etwas von dem, wie Gott unterwegs ist mit uns Menschen. Und wie er sich wünscht, wenn Gott uns geschaffen hat, zu seinem Bild als ein Gegenüber, aber auch ein Stück als eine gewisse Grundähnlichkeit angelegt, dann können wir auf der einen Seite, sollen wir gemeinsam unterwegs sein, aber trotzdem sind wir auch eine Vielfalt. Und es wird in der Bibel auch schon relativ deutlich und klar. Es wird schon mal im ersten Buch Mose wird's klar, als Adam und Eva da mal gemeint haben, naja, ob das alles so gut ist, wie Gott es gemeint hat, dann danach waren sie doch irgendwie berührt, haben gedacht, ob wir jetzt noch diesem Gott begegnen können. Sie haben sich versteckt. Und was lesen wir an dieser Stelle? Gott kommen und Gott fragt Adam, wo bist du? Und da merken wir, Gott sucht diese Gemeinschaft mit uns Menschen. Und dieses, da kannst du deinen Namen einsetzen, ganz persönlich, weil Gott dich fragt, wo bist du? Wie geht's dir? Hey, entzieh dich nicht meiner Gemeinschaft, versteck dich nicht, sondern such du meine Nähe. Und da merken wir ganz tief drin, ist das das Anliegen, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Gott sagt, es ist besser, wenn du nicht alleine bist. Das Erste, was wichtig ist, dass du mit mir, dem lebendigen Gott, in Beziehung lebst. Wo bist du? Das ist Gottes Frage heute Morgen an dich. Ich habe Interesse an dir. Ich will Gemeinschaft mit dir. Du bist mir wichtig. Ich will dein Leben segnen. Ich will in guter Weise auf dein Leben Acht geben. Und im Kapitel später, da war schon der erste große Konflikt zwischen den Menschen, der furchtbar endete mit dem Tod des Bruders Abel. Und auch da wieder die Frage Gottes, wo ist dein Bruder? Und da merken wir auch, das ist eine Frage, die Gott uns stellt bis heute. Wo ist dein Bruder, deine Schwester? Und es nicht nur im leiblichen Sinne, sondern wo ist dein Nächster? Und wir merken, so ist es grundlegend von der Bibel. Das ist das Thema der Bibel von Anfang bis zum Ende. Wo bist du in deiner Beziehung zu Gott und wie lebst du in deinem Miteinander? Diese beiden Themen. Und da merken wir, besser miteinander, besser zusammen ist eigentlich ein Grundthema der Bibel. Und gleichzeitig merken wir, dass wenn wir uns nahe kommen, dann kann das manchmal auch herausfordernd werden, oder? Und deshalb denken wir manchmal, lieber ein bisschen auf Abstand, ist ein bisschen sicherer. Aber wenn wir auf Abstand sind, dann empfinden wir wieder, lieber ein bisschen näher kommen, weil wir doch irgendwie einander brauchen. Und wenn wir uns nahe kommen, was passiert dann? Dann verletzen wir uns auch manchmal. Und dann können wir selbst zu dem Punkt kommen, dass wir irgendwann sagen, vielleicht doch besser ohne den anderen. Und die Bibel wünscht aber, und weil Gott sich das wünscht, wünscht, dass wir immer wieder dieses Miteinander suchen. Gemeinschaft bleibt also nicht eine Option und trotzdem, wer Gemeinschaft lebt, der erlebt auch Verletzungen. Der erlebt Gutes, aber der erlebt auch Verletzungen. Das ist einfach so. Philipp Bartholomä und Stefan Schweier in ihrem Buch Gemeinde mit Vision haben ein Kapitel beziehungsweise Gemeinde. Das fand ich interessant. Heute ist das Thema beziehungsweise Leben. Da ist der Titel beziehungsweise Gemeinde. Und sie sagen da Folgendes oder schreiben: Wer Liebe möchte, muss das Risiko des Schmerzes auf sich nehmen. Man kann nicht Gemeinschaft erleben, ohne Verletzung in Kauf zu nehmen. Eigentlich wollen wir dem Satz nicht wirklich zustimmen, oder? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ist es. Und doch haben wir als Menschen, die diese erste Frage immer wieder positiv beantworten, wo bist du, lieber Mensch? Also sprich, die darauf reagieren, die diese Beziehung mit Gott suchen, haben wir als solche Menschen etwas Geniales, weil wir den Schöpfer schon mal in unserer Mitte haben. Und diesen Gott, so wie wir es heute Morgen im Abendmahl gefeiert haben, der uns einlädt, miteinander an einen Tisch zu kommen. Und da merken wir, das hat was mit Gemeinschaft, mit Miteinander zu tun. Und die Bibel macht ja eins ganz deutlich, dass wir einander annehmen dürfen. Warum? Weil Jesus uns angenommen hat. Paulus schreibt es in Römer Kapitel 15, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Also Christus ist nicht nur Vorbild, sondern Christus macht Gemeinschaft für uns möglich, mit Gott selber, aber auch miteinander. Und für mich ist das Kreuz da immer ein wunderbares Symbol eben der Gemeinschaft, die himmlisch auf den Boden, auf die Erde fließt, aber die auch sich ausbreitet in unser Miteinander hinein. Und deshalb ist das Kreuz, das, was Jesus getan hat, eigentlich der Schlüssel dazu, dass wir beziehungsweise leben. Anders geht's nicht. Und deshalb, wenn wir Christus in unserer Mitte, in unserem Herzen haben, dann haben wir etwas, was uns in ganz besonderer Weise auch verbindet. Und gerade beim Abendmahl sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 10 etwas ganz Interessantes. Er sagt, den Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Abendmahl ist nicht nur irgend so eine Routineangelegenheit. Es ist im Grunde einer der tiefsten Ausdrücke der christlichen Gemeinschaft, weil wir an das Zentrale uns erinnern, was Gemeinschaft überhaupt möglich macht und weil wir darin bekennen, wir, die wir so viele sind, sind doch miteinander eins, ein Leib. So abhängig von Christus und im Grunde auch so eng verbunden miteinander. Und so ist Gemeinde Familie Gottes. Und es ist halt, wie es in der Familie auch ist, oder? Da reibt man sich auch mal, da fordert man sich heraus, aber im Grunde ist man doch einfach verbunden miteinander. Und das gilt von den Kleinsten bis zu den Größten. Heute Mittag feiern wir Geburtstag und wir feiern schon mal so zwei unterschiedliche Generationen. Also wir feiern den Geburtstag meiner Frau nach und auch den Geburtstag von unserem Jakob nach, der 2 geworden ist. Und wir feiern den Geburtstag vor von Luisa, die morgen 5 wird. Ne? Und das ist eine spannende Mischung, wenn die da alle zusammenkommen. Und die Kleinen, das ist ja so, da lernst du das ja immer. Die hängen aneinander, aber im nächsten Moment hauen sie auch einander. Und wir haben es gelernt, dass wir nicht immer gleich hauen, ne? Aber genau in diesen Grundemotionen, ganz ehrlich, bewegen wir uns doch auch immer. Das kann von jetzt auf nachher, kann es sich ändern, dieses, oh, will ich wirklich, ist es wirklich besser zusammen oder vielleicht doch nicht zusammen. Und dann merken wir, diese Emotionen, die sind einfach da, die gehören zu unserem Leben dazu. Aber in Christus sind wir zusammengebunden zu einer Gemeinschaft. Das ist mehr wie irgendein Interessenclub oder Verein. Die Bibel nennt es Koinonia und spricht davon einer Tiefe der Gemeinschaft, die auf einer anderen Ebene stattfindet, weil da Gott mittendrin ist. Es ist nicht nur eine Schnittmenge von 2, sondern da ist noch ein Dritter, da ist Gott mit drin. Und umso näher wir bei Jesus sind, umso näher ist der andere irgendwo auch uns nahe. Und deshalb kann es gar nicht sein, dass wir uns abwenden. Wir sind in Christus eigentlich immer wieder auch einander zugewandt. Und manchmal wollen wir vielleicht eher nicht zugewandt sein, aber es geht eigentlich von diesem Grundgedanken gar nicht anders. Wir sind einander zugewandt. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 28, hier ist also kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und das ist ja das total Geniale an Gemeinde. So in der Regel in irgendwelchen sonstigen sozialen Kreisen, da findest du Menschen, die anderes gemeinsam verbindet, irgendein Interesse. Und bei uns in Gemeinde ist so eine große Vielfalt an Nationen, an Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufs- und sozialen Ebenen der Gesellschaft. Das ist, was Gemeinde eigentlich sein darf oder ist von Gott so gestiftet. Und wir müssen es leben. Und dieses Leben, das ist bleibende Aufgabe. Und deshalb meine ich, dass die Jahreslosung in diesem Jahr so ein wichtiger Schlüssel ist. Ich habe so darüber nachgedacht und das auch schon gesagt, wenn wir durch diesen Filter der Jahreslosung leben, dann meine ich, sind wir auf einem guten Weg. Alles, sagt die Jahreslosung aus 1. Korinther 16, Vers 14, alles, was ihr tut, das geschehe aus Liebe, das geschehe in Liebe. Und es ist ein geniales Leitmotiv für unser Leben, für unser Miteinander. Und im Grunde findet dieses Wort ja eigentlich schon Zustimmung. Ich würde es mal sagen, wahrscheinlich keiner hier aus unserer Runde würde sagen, naja, das ist jetzt mal ein komisches Wort, das ist ja völliger Quatsch, was da steht. Wir alle würden sicher diesem Wort mal zustimmen. Weil wer will nicht Liebe erleben? Wer will nicht spüren, dass der andere in der Begegnung ihm deutlich und spüren lässt, du bist mir einfach wichtig. Und so stimmen wir ganz sicher dieser Aussage zu. Und gleichzeitig merken wir, alles ist ein bisschen viel. Alles. Also ich kann dem Wort zustimmen, dass es gut ist, aber leben, sage ich euch ganz ehrlich, tue ich es nicht. Nicht mal in meiner engsten Beziehung mit meiner Frau schaffe ich das alles. Aber es ist doch gut, wenn wir noch nicht alles schaffen oder wenn wir da noch nicht am Ziel sind, wenn wir merken, der Text, der ebnet eigentlich einen Horizont, der ebnet eine Perspektive, wo wir sicher unser ganzes Leben lang unterwegs sind und sagen, Gott hilf uns, dass wir mit diesem Filter unser Verhalten, unser Reden, unser Denken, auch unsere tiefsten Emotionen immer wieder bewerten von diesem Grundgedanken her. Und ich meine, er ist ein Schlüssel zu diesem besser gemeinsam miteinander unterwegs zu sein. Und deshalb war so meine Frage, wie starten wir denn dieses Liebesthema? Weil im Grunde, was steckt da drin? Da steckt ja ein Appell drin. Das ist ja ein Imperativ. Alles, was hier tut. Und da denkst du, naja, jetzt soll ich mich halt mal wieder anstrengen, soll wieder noch ein bisschen liebevoller zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinem Freund oder wie auch immer sein. Ja, manchmal müssen wir genau das hören. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt da nochmal eine andere Perspektive rein. Nämlich dieses Spüren, dass wir geliebt sind. Dass Gott seine Liebe zu uns unter Beweis gestellt hat, lesen wir im Römerbrief, als wir noch gar kein Interesse hatten, nach Gott zu fragen, hat Gott seine Liebe schon darin unter Beweis gestellt, dass Christus für uns starb, als wir noch ganz weit weg waren von Gott, als wir noch Sünder waren, also getrennt, losgelöst, ganz weit weg von ihm. Und da merken wir, wir müssen diese Liebe Gottes zuerst mal einatmen, damit es nicht nur ein Appell ist. Es startet mit dem, dass wir geliebt sind. Es startet damit, dass Gottes Liebe dein und mein Herz berühren kann. Und deshalb feiern wir auch Abendmahl, dass wir nie vergessen, was Gott getan hat. Und wir können auch in unserem Leben da schnell wegkommen und an vielen anderen Themen bei diesem Gott bleiben und vergessen, womit es grundsätzlich beginnt, mit der Liebe. Was ist das Größte, was ist das Wichtigste, ist, dass Gott uns Menschen liebt. So sehr lesen wir, hat Gott diese Welt geliebt. So unendlich jeden Einzelnen von uns geliebt, indem er ruft, wo bist du? So sehr hat er uns geliebt, dass Jesus gekommen ist, dass er, Gott der Vater, seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben, Gemeinschaft mit diesem Gott haben. Da merken wir, Gottes Liebe ist der Grundimpuls all seines Handeln und Tuns, ist die Liebe. Aus diesem Gedanken her wird uns auch diese Frage gestellt, Jesus wurde mal gefragt, was ist das Höchste, was ist das Wichtigste, was ist das Größte des Menschen, was du haben kannst? Gott, Jesus, er, der Sohn Gottes, antwortet mit einem Text, der schon im Alten Testament offenbart wurde. Du sollst den Herrn, deinen Gott, den sollst du lieb haben, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Stärke. Und das andere ist dem gleichgestellt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich wünsche mir, dass Gottes Liebe unser Herz berührt. Auch heute Morgen, als du hier vorgekommen bist oder auch wenn du sagst, war für mich jetzt heute nicht dran, ich bin sitzen geblieben, ist das völlig okay. Aber auch da, dass du darüber nachdenkst, Gott, du hast mich unendlich lieb. Und dann fängt es mit diesem Liebesthema fängt es dann auch an, dass sie mein Herz berührt und dadurch mein Herz entzündet wird von Liebe zu Gott hin. Gott fragt nicht in erster Linie, was hast du jetzt getan, was hast du gemacht, wie viel hast du geleistet. Es gibt ja eine ganz interessante Stelle dazu, als Petrus, der ja vor der Kreuzigung alles vergessen hatte, was er davor bekannt hat, er ganz vergessen hat, dass er mit diesem Jesus so lange unterwegs war. Und was ist die Frage, die Jesus ihm danach stellt, als ihm wieder begegnet? Was hast du da alles gemacht? Ne? Also zu was hast du dich bekannt und was hast du nicht gemacht? Er hat ihm immer wieder eine Frage gestellt. Petrus, Simon Petrus, hast du mich lieb? Und auch das ist nur eine Antwort auf die Liebe Gottes. Es kann immer nur eine Antwort sein auf diesen Gott, der uns so begegnet. Und dann merken wir, Gott ist das Thema der Liebe so wichtig. Und alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe, kann nur da gelingen, wo wir unser Herz berühren lassen, immer wieder neu von der Liebe. Wo dieses Herz nicht irgendwo hart wird, verstockt wird, sich abwendet, sondern wo wir uns zuwenden, Gott zuwenden und immer wieder einander zuwenden. Da wird es lebendig und da wird es wahr. Dieser Gott, der die Liebe ist, der die Liebe bleibt, und wer in der Liebe bleibt, sagt Johannes, der ja ganz viel um dieses Liebesthema herum sich beschäftigt in einem seiner Briefe, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und da merken wir, dieses Miteinander braucht dieses Pulsierende der Beziehung mit Gott, dieses Wahrnehmen, wie sehr Gott uns liebt. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Teil, ja, dieses Verses im Grunde, er schließt sich ja diesen Grundgedanken an, wo Paulus sagt, am Ende des Korintherbriefes, und da hat er ganz viel reden müssen über ganz Unterschiedliches, auch über alle möglichen Spannungsfelder und Unstimmigkeiten, die Korinther hatten. Er kommt am Ende nochmal auf das Zentrale hin, nachdem er ein ganzes Kapitel über die Liebe geschrieben hat, das 13. erinnert er sich am Ende nochmal ganz kurz an das Wesentliche und sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles bedeutet alles. Puh, da bin ich am Buchstabieren, vielleicht du auch. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir es mitnehmen. Besser zusammen braucht genau dieses Berührtwerden von Gottes Liebe und dieses Mithineinnehmen in meinen Alltag, wo ich immer wieder frage, Gott, was sind meine Motive, was bewegt mich jetzt gerade, wo ich reflektiere, was macht es mir schwer, mit dem anderen unterwegs zu sein. Gott, wo forderst du mich heraus, wieder einen Schritt auf den anderen zuzugehen, nicht irgendwo zu bleiben bei dem, wo ich jetzt gerade drin stecke. Die Liebe lesen wir in Kapitel 13, das ist ja so ein, ich glaube, einer der stärksten Texte, die zum Thema Liebe je formuliert wurden. Lese es mal nach 1. Korinther 13, da kommt Paulus zu dieser Überzeugung, die Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben und nie die Hoffnung und sie hält durch bis zum Ende. Wir Menschen schaffen das nicht immer. Da merken wir, deshalb kommen Brüche in unser Leben. Und gleichzeitig spüren, wie wir sehr Gottes Herz dafür schlägt, weil seine Liebe zu dir nicht zum Ende kommt. Und wo diese Liebe in unserem Herzen pulsiert, Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wie gut ist es, dass Gott etwas ausgießt in unser Leben, weil wir es alleine einfach gar nicht schaffen. Alles, was ihr tut, geschehe. Es ist also ein Geschehen. Und wenn etwas geschieht, dann ist es im Werden, dann ist es im Zustandekommen. Dann ist es noch nicht immer so, aber es soll dahin werden. Liebe sind Emotionen ohne Frage, aber Emotionen, also positive Emotionen, ja. Ja, manchmal sind es ja auch klare Emotionen, das muss auch mal sein. Ne? Liebe muss auch mal Klarheit sprechen aus Liebe. Und gleichzeitig merken wir, es bleibt nicht nur bei Worten, sondern es führt auch in die Tat. Und deshalb bestimmt Liebe unser Leben, unser Handeln, auch unsere Mission in dieser Welt. Und ich frage dich heute Morgen, so, was fordert dich heraus an dieser Stelle? Bist du bereit, ganz neu berührt zu werden von dieser Liebe Gottes? Der Gott, der sagt, ich habe dich zur Gemeinschaft berufen, zur Gemeinschaft mit mir, aber auch zur Gemeinschaft im Miteinander. Und in diesem, was fordert dich heraus? Wo sind Handlungsfelder, wo du sagst, Gott, da brauche ich neu den Zustrom deiner Liebe, damit ich das tun kann, was du dir wünschst, dass ich in Liebe mit dir und in Liebe mit den Menschen unterwegs bin. Schaffe neu Raum in deinem Herzen für die Liebe Gottes. Weil Gottes Liebe ist unendlich gewagt. Wenn wir darüber nachdenken, was Gott einfach tut in seiner Liebe, der uns nachgeht, der uns nicht alleine lässt, der uns nicht loslässt, diese gewagte Liebe, ich wünsche mir, dass die unser Herz berührt, weil ich glaube, dass das der Schlüssel ist, dass Gott es immer wieder wagt, in Liebe sich zu investieren in uns. Und damit beginnt das, dass wir merken, zusammen ist besser als alleine. Zusammen mit diesem Gott ist besser als alleine. Und ich möchte Mut machen, dass du heute Morgen ja über deine Beziehung nachdenkst zu Jesus. Und wo du so diesen ersten Schritt zu Jesus noch nicht gemacht hast, dass du Mut hast, Ja zu sagen. Weil Gott fragt heute Morgen, wo bist du? Wie er damals Adam gefragt hat, der sich versteckt hat. Gott fragt. Und du darfst einfach sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Du darfst es in deinen eigenen Worten formulieren. Bitte komm du in mein Leben. So eine wichtige Aussage. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist für mich, für meine Schuld, für meine Sünde. Vergib mir all mein Fehlverhalten. Ich will dir folgen. Danke, dass du mich liebst, dass du mich annimmst. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist neues Leben in mir schaffst. Du kannst in der oder in ähnlicher Weise mit deinen Worten beten. Gerade auch jetzt, wenn wir dieses Lied singen, gewagte Liebe. Und nimm wahr, wie sehr Gott dich liebt. Und lass dich neu inspirieren von dieser Liebe, auch für dein Miteinander, in das wir berufen sind mit Gott, aber auch mit unserem Nächsten, in unserem Alltag, dass wir einen Unterschied machen, weil die Liebe Gottes unser Herz berührt. Amen.